Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung Physikalische Chemie 1, jetzt mit deren 9. Lehreinheit mit dem Titel Entropie. Heute geht's ins Eingemachte. Wir werden uns heute mit dem Begriff Entropie mit einem der zentralsten, schillerndsten und ich würde sagen am meisten nur halb verstandenen Begriff der physikalischen Chemie, ach wir können sagen der ganzen Physik und der ganzen Chemie, beschäftigen, der auch noch in völlig anderen Disziplinen verwendet wird, beispielsweise Informationstechnik bis hinein in die Philosophie. Sie merken also schon, da kommt einiges auf uns zu, aber Sie können sich darauf freuen. Es werden einige sehr tiefe Einsichten und einige Überraschungen dabei sein. Werfen wir zum Einstieg erst nochmal einen Blick zurück auf die vorigen Lerneinheiten. So machen wir das ja immer zum Einstieg. Wir haben uns in den letzten Lerneinheiten mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik und der darin vorkommenden zentralen Zustandsgröße Energie befasst und haben den ersten Hauptsatz als einen Erhaltungssatz dieser Größe, also einen Energieerhaltungssatz, kennengelernt. In einem grundlegenden Lehrbuch über physikalische Chemie von Hubert Motschmann wird gesagt, der erste Hauptsatz der Thermodynamik, das ist sowas wie der Buchhalter der Energie. Das ist ein sehr schönes Bild, finde ich, weil das wirklich stimmt. Der erste Hauptsatz bilanziert die Energie. Der bilanziert die rein- und rausfließenden Mengen der Übertragungs- oder Prozessgrößen Arbeit und Wärme und erstellt Bilanz, wie sich die innere Energie des Systems dabei ändert. Wir haben ja in unserer allerersten Lerneinheit das Anliegen und Ziel der physikalischen Chemie definiert und haben gesagt, ein Anspruch der physikalischen Chemie ist es, eine Antwort auf die Frage, warum zu liefern. Warum nimmt dieser Stoff bei diesen Bedingungen jene Form an, dieser Stoff aber jene Form? Warum läuft diese Reaktion in diese Richtung freiwillig ab, jene aber in jene Richtung? Und so weiter. Solche grundsätzlichen Warum-Fragen. Wenn die Energie ein Buchhalter ist, dann kann die zwar Bilanz erstellen, aber sie hat keine Entscheidungskompetenz. Entscheidungskompetenz hat nicht der Buchhalter, sondern der Chef oder die Chefin. Wir werden heute diese Chefgröße kennenlernen und das ist eben die Entropie. In einer anderen früheren Lerneinheit, konkret in der dritten dieser Vorlesung, hatten wir ja gesagt, dass das Fachgebiet der Thermodynamik mal von einer ganz praktischen Ausgangsfragestellung losging. Nämlich die Frage, wie lässt sich der Wirkungsgrad einer Dampfmaschine erhöhen? Im Folgenden haben wir gesehen, dass ausgehend von dieser praktischen Ausgangsfragestellung, auf die wir übrigens in der folgenden Lehreinheit noch ganz konkret zurückkommen werden, sich sehr fundamentelle Einsichten daraus entwickelt haben. Die Hauptsätze der Thermodynamik, von denen wir den ersten inzwischen kennengelernt haben. Heute gehen wir noch viel weiter ins Fundamentelle, wir können fast schon sagen ins Philosophische. Ich kann das, was ich in den letzten 3,5 Sätzen gesagt habe, auch nochmal anders ausdrücken und zusammenfassen. Ein Ziel der physikalischen Chemie ist es, die Triebkräfte von physikalischen Prozessen und chemischen Reaktionen zu verstehen. Das heißt, vorherzusagen, ob eine Reaktion freiwillig ablaufen wird. Unser bisheriges Verständnis legt nahe, dass das durch diese Energiefunktion Delta U bzw. Delta H ausgedrückt wird. Insofern, dass wir denken könnten, exotherme Reaktionen sind energetisch günstig, die laufen freiwillig ab. Endotherme Reaktionen sind energetisch ungünstig, die laufen nicht freiwillig ab. Problem, das ist nicht so. Es gibt auch freiwillig ablaufende endotherme Prozesse, beispielsweise das Auflösen von Salz in Wasser. Das kostet Energie. Wir müssen nämlich die Gitterenergie, die die Ionen im Verbund des Gitters zusammenhält, überwinden beim Aufbrechen dieses Gitters, beim Lösen. Oder Sie können auch an ein Beispiel aus dem Alltag denken, Trocknen von Wäsche. Das funktioniert auch bei Temperaturen unter 100 Grad Celsius. Das funktioniert sogar im Winter. Das sind Prozesse, die sind endotherm, laufen aber trotzdem freiwillig ab. Außerdem haben wir uns ja schon mehrfach mit den Begriffen Arbeit und Wärme befasst. Wir wissen, dass wir Arbeit vollständig in Wärme umwandeln können. Wir erinnern uns an diesen Joule'schen Versuch. Ne? Erwärmung von Wasser um einen bestimmten Betrag durch Rühren mit einer definierten Rührkraft. Wir wissen aber aus unserer Alltagserfahrung schon, dass das umgekehrt nicht geht. Zumindest nie vollständig. Wenn das ginge, dann könnten wir uns ja den Joule'schen Versuch auch umgekehrt vorstellen. Also Wasser, das spontan kälter wird und dadurch einen Rührer in Bewegung setzt. Wenn das ginge, dann könnten alle Schiffe autonom fahren, weil sie nämlich dem Ozeanwasser, was ein riesiges Wärmereservoir ist, quasi beliebige Energiemengen entziehen können und dadurch von selbst ihre Schiffsschraube antreiben können. Diese Gedanken, die unser Verstand schon als absurd klassifiziert, sind nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik möglich. Die widersprechen nicht dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir können daraus schließen, es muss da draußen noch mehr geben als nur den ersten Hauptsatz und diese Größen Delta U und Delta H. Und wir sehen auch schon so ein bisschen, wo lang der Hase läuft. Es wird uns jetzt im Folgenden darum gehen, eine Größe zu finden, die uns etwas über die Spontanität von Prozessen in eine bestimmte Richtung aussagt. Eine Größe, die uns etwas über die grundsätzliche Möglichkeit von Prozessen aussagt, die haben wir schon. Das ist die innere Energie oder die Enthalpie. Aber jetzt brauchen wir noch eine Größe, die von all den möglichen Prozessen diejenigen auswählt, die dann auch tatsächlich spontan ablaufen, die also freiwillig sind. Dazu müssen wir uns erstmal so ein bisschen die Begriffe Spontanität und Nicht-Spontanität nochmal klar machen. Dazu sind Ihnen zwei sehr grundlegende Beispiele in Abbildung 1.22 im Skript gezeigt. In dem Teil A sehen wir ein System in zwei Zuständen, wobei in dem einen Zustand, das der links gezeichnete, sich alle Materie nur in einer Hälfte des Systems, konkret in dessen linker Hälfte, befindet. Der andere Materiezustand ist der, wo sich die Materie gleichmäßig überall im System verteilt. Auch hier wissen wir schon aus unserer Alltagserfahrung, dass die Verteilung von links nach rechts spontan passieren wird, das Umgekehrte aber nicht. Wenn wir also Materie anfangs im System ungleich verteilen, wird die sich spontan gleichmäßig überall verteilen, wenn sie das kann, also wenn die Teilchen mobil genug sind. Wir werden aber niemals das Umgekehrte beobachten, dass Materie, die einmal gleichmäßig in dem System verteilt ist, sich spontan in eine Ecke des Systems zurückzieht. Die Videobloggerin MyT, die diesen sehr empfehlenswerten Chemiekanal MyLab unterhält, hat dazu mal gesagt, das ist gut, dass sich die Materie gleichmäßig freiwillig verteilt, denn sonst würden wir ja Gefahr laufen zu ersticken, sollten sich alle Sauerstoffmoleküle mal spontan entscheiden, sich in die Ecke des Raumes zurückzuziehen, in der wir nur gerade nicht sitzen. In Teil B von Abbildung 1.22 ist Ihnen was Ähnliches gezeichnet, jetzt aber nicht für die Verteilung von Materie, sondern für die Verteilung von Wärme. Wieder ist ein System in zwei Zuständen skizziert. In dem linken Zustand befindet sich die Wärme nur links sozusagen. Also im linken Teil des Systems haben wir eine hohe Temperatur, die Teilchen sind in starker Bewegung. Im rechten Teil des Systems haben wir eine niedrige Temperatur, die Teilchen sind in keiner starken Bewegung. Wir alle wissen wieder aus unserer Alltagserfahrung, dass sich dieser Temperaturunterschied spontan ausgleichen wird. Wenn wir dem System ein bisschen Zeit geben, wird danach überall die gleiche mittlere Temperatur vorliegen. Solche Prozesse sind spontan. Wir werden aber niemals den umgekehrten Fall beobachten, dass ein System mit homogen verteilter mittlerer Temperatur sich spontan in zwei Zonen separiert, eine heiße und eine kalte. Wiederum sind beide dieser Prozesse in beiden dargestellten Richtungen nicht im Widerspruch zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Dass sie nur in der einen freiwillig ablaufen, sagt uns der erste Hauptsatz der Thermodynamik nicht. Das wissen wir aus unserer Alltagserfahrung und unserer Intuition. Wir können das aber nicht aus dem ersten Hauptsatz ableiten. Wir brauchen also eine Größe, die uns darüber eine Aussage trifft. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den in Abbildung 1.22a und b jeweils links und rechts gezeichneten Systemzuständen? Wir können sagen, links ist in beiden Fällen ein ordentlicher Zustand, rechts ist ein unordentlicher Zustand. Ordentlich in dem Sinne, dass in den beiden links gezeichneten Systemzuständen die Materie bzw. die hohe Temperatur sortiert ist, dass die sich jeweils in der einen Hälfte befindet, wohingegen in den jeweiligen rechts gezeichneten Systemzuständen diese Größe unsortiert ist, übers ganze System zufällig gleichmäßig verteilt ist. Wir können also sagen, spontan laufen Prozesse in so eine Richtung ab, dass sie von einem ordentlichen in einen unordentlicheren Systemzustand übergehen. Gemäß ersten Hauptsatz der Thermodynamik ist die Gegenrichtung auch möglich, aber die läuft nicht freiwillig ab. Die müssen wir erzwingen und das kostet uns Energie in Form von Arbeit. Sie kennen das aus einem Alltagsbezug. Ihr Schreibtisch, der nimmt spontan einen unordentlichen Zustand an und um den von einem unordentlichen in einen ordentlichen Zustand zu bringen, müssen da Arbeit reinstecken. Diese Analogie können wir auch auf den nicht spontanen Aufräumprozess sozusagen des in Abbildung 1.22a gezeigten Systems in seinen zwei Zuständen übertragen. Wollen wir analog den in Abbildung 1.22b gezeigten unordentlichen Systemzustand von gleichmäßiger Temperaturverteilung in den links gezeigten ordentlichen Systemzustand mit ungleicher Temperaturverteilung überführen, dann kann uns das beispielsweise ein Kühlschrank, sprich eine Wärmepumpe, leisten. Was wir jetzt suchen, ist eine neue thermodynamische Größe, die uns diese spontane Tendenz von Systemen in einen unordentlicheren Zustand übergehen zu wollen, konzeptualisiert und quantifiziert. Diese Größe führen wir durch Definition ein, wir nennen sie die Entropie. Die Entropie ist demnach ein Maß für die Verteilung von Materie und Energie. Der Name Entropie leitet sich übrigens vom griechischen Entropein ab, das bedeutet so viel wie eine Richtung geben. Daraus sehen wir schon, dass diese Größe etwas damit zu tun hat, in welche Richtung Prozesse freiwillig ablaufen. Wir haben eine sehr verbreitete, saloppe Alltagsformulierung der Entropie schon eingeführt, nämlich dass sie ein Maß für die Unordnung ist. Haben wir es mit einer zufälligen Gleichverteilung von Materie und oder Energie zu tun? Ist das ein unordentlicher Systemzustand? Haben wir es hingegen mit einer Ungleichverteilung von Materie und oder Energie zu tun? Ist das ein ordentlicher Systemzustand? Das erste sind die beiden rechts gezeigten Systemzustände in Abbildung 1.22. Das zweite sind die beiden zugehörigen links gezeichneten Systemzustände in Abbildung 1.22. Die Entropie konzeptualisiert uns nun also in einer neuen thermodynamischen Zustandsgröße, dass Unordnung immer spontan entsteht, Ordnung hingegen Arbeit erfordert. Denken Sie nochmal an das Beispiel mit Ihrem Schreibtisch. Dies ist die freiwillige Richtung von Prozessen. So eine Alltagsanalogie wie Ihr Schreibtisch, die habe ich bei mir zu Hause natürlich auch, dass meine 2,5-jährige Tochter, die also eine 1A-Entropie-Produzentin ist und der dann unter Aufbringung von viel Arbeit das System Haus Seifert wieder in einen ordentlichen Systemzustand zurückbringt, bin dann abends ich, wenn die Kleine im Bett ist. Ich habe mir dabei schon oft gedacht, wenn ich mir jemals ein Tattoo machen lasse, dann wird es eins von Sisyphos sein, weil ich mich mit dem sehr verbunden fühle. Immer wenn ich abends dieses riesen Chaos wieder aufräume, das die Kleine tagsüber angerichtet hat, dann denke ich mir, so, und morgen Abend wirst du hier wieder sein und dasselbe machen. Aber nach Albert Camus dürfen wir uns Sisyphus ja als glücklichen Menschen vorstellen. Wir haben mit der Einführung der Entropie unserer bisherigen fundamentellen Zustandsgröße Energie eine ebenso wichtige Schwestergröße an die Seite gestellt. Von der Energie wissen wir ja, dass sie Gegenstand des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik ist. Wenn die Entropie jetzt mindestens genauso wichtig ist, dann muss die logischerweise auch Gegenstand von wenigstens einem Hauptsatz der Thermodynamik sein. Und das ist sie in der Tat auch. Sie ist Gegenstand des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Gemäß des zweiten Hauptsatzes steigt die Entropie eines abgeschlossenen Systems bei spontanen, irreversiblen Vorgängen stets an. Wichtig in diesem Satz ist das Adjektiv abgeschlossen. Wir kennen ja verschiedene Systemtypen. Die wichtigsten sind offenes System, geschlossenes System, abgeschlossenes System. Der zweite Hauptsatz gilt in dieser Formulierung für abgeschlossene Systeme. Wir wissen ja, dass ein System immer eine Umgebung hat und wir können auch offene Systeme als geschlossene Systeme auffassen, indem wir die mit ihrer Umgebung zusammenfassen. Letzten Endes, wenn wir das ins ganz Große tun, ist das Universum ein riesengroßes, abgeschlossenes Gesamtsystem. Das heißt, wir können den zweiten Hauptsatz auch alternativ formulieren, indem wir sagen, die Entropie des Universums steigt bei spontanen, irreversiblen Vorgängen an. Wir können diese Formulierung auch auf den Kopf stellen und sagen, damit ein Vorgang spontan ablaufen kann, muss die Entropie des Universums dabei zunehmen. Bezogen auf das System, das wir in der chemischen Thermodynamik immer in den Fokus unserer Betrachtung nehmen, ist herauszustellen, dass Energie und Stoffinhalt des Systems sich dabei nicht ändern. Es soll ja ein abgeschlossenes System sein. Beides wird lediglich innerhalb des Systems umverteilt. Insofern, als dass es unordentlicher verteilt wird, ungleichmäßiger. Und eben durch diese unordentlichere Verteilung von Materie und oder Energie steigt die Entropie. Eigentlich kennen wir ja schon Maß für Unordnung. Das ist Wärme. Wärme erzeugt ja Unordnung. Sie ruft ungerichtete Teilchenbewegung hervor. Das heißt, wir können sagen, je mehr Wärme bei einem Prozess entsteht, desto größer ist die Entropiezunahme. Und dies ist umso signifikanter, je geringer die Temperatur da ist. Wenn wir bei einer kleinen Temperatur viel Wärme erzeugen, fällt das sehr stark auf. Wenn wir bei einer großen Temperatur Wärme erzeugen, fällt das weniger stark auf. In dem Buch von Peter Atkins, Physikalische Chemie, gibt es eine schöne Analogie dazu, in dem gesagt wird, wenn Sie in einer stillen Bibliothek niesen, fällt das stärker auf, als wenn Sie in einer belebten Straße niesen. Das heißt, wir können die Entropieänderung Delta S definieren als den Quotienten von Wärme Q durch Temperatur T. Das ist in den Gleichung 116 im Skript dargelegt. In differentialer Form, Delta S ist größer gleich Q durch T, beziehungsweise in differenzieller Form, dS ist größer gleich Delta Q durch T. Noch kurzer Hinweis zur Notation, wieso steht denn da nicht gleich, sondern größer gleich? Weil wir wieder zwischen reversiblen und irreversiblen Prozessen unterscheiden müssen. Ein Gleichheitszeichen steht in den Formeln Nummer 116 nur bei reversiblen Prozessen. Bei einem reversiblen Prozess ist Delta S gleich Q durch T, beziehungsweise dS gleich Delta Q durch T. Das ist Ihnen in Gleichung 117 im Skript hingeschrieben. Bei irreversiblen Prozessen ist es sogar größer als das. Das ist Ihnen in Gleichung 118 im Skript hingeschrieben. Okay, jetzt haben wir also zusätzlich zur konzeptuellen Definition der Entropie gemäß zweitem Hauptsatz auch eine mathematische Definition der Entropie eingeführt. Was ist das eigentlich für eine Art von Größe? Ist das eine Zustandsgröße, vielleicht sogar eine Zustandsfunktion oder ist das eine Prozessgröße? Auf der rechten Seite der beiden Formeln in 116 steht ja Q im Zähler. Das wissen wir ja, ist keine Zustandsfunktion. Durch den zusätzlichen Faktor 1 durch T, also durch das Dividieren durch T, wird daraus aber eine Größe, die den Satz von Schwarz erfüllt, sprich eine Zustandsfunktion. Die mathematische Begründung dieses integrierenden Faktors 1 durch T, die aus der Prozessgröße Q eine Zustandsfunktion S macht, ist Ihnen im Skript in den Gleichungen 119 bis 128 hingeschrieben. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht vorlesen, weil das wirklich sehr mathematisch ist. Schauen Sie sich das im Skript mal an, ist keine sehr komplizierte Herleitung. Die Entropie ist also demnach eine Zustandsfunktion, die uns etwas aussagt über die Richtung freiwillig ablaufender Prozesse, dergestalt, dass sie zu einem Zustand führen, der ungeordneter ist. Können wir das eigentlich konzeptuell auf einer Teilchenebene verstehen? Wir haben das jetzt erstmal so als eine Art Gesetz von oben formuliert. Können wir das auch durch ein konzeptuelles Bild verstehen? Ja, das können wir. Dazu müssen wir einen statistischen Blickwinkel auf die Entropie werfen. Entropie ist nämlich bedingt durch Wahrscheinlichkeit. Schauen wir dazu nochmal auf Abbildung 1.22. Beide dort dargestellten Systeme gehen spontan von ihren links gezeigten Systemzuständen in die jeweils rechts gezeigten Systemzustände über. Warum tun sie das? Weil das wahrscheinlicher ist als umgekehrt. Machen wir uns das mal für das in Abbildung 1.22a gezeigte Beispiel klar, für den Stofftransport. Da ist das System in seiner links gezeigten Form in einem ordentlichen Systemzustand. Die Teilchen sind sozusagen aufgeräumt, alle in der linken Hälfte. Wir wissen ja, dass die Teilchen sich alle zufällig ungerichtet bewegen. Das heißt, jedes Einzelteilchen hat eine zufällige Richtung. Wenn wir uns jetzt mal eine imaginäre Mittelebene durch dieses System vorstellen, dann können wir allein aus statistischen Gründen sagen, es wird wahrscheinlicher sein, dass ein Teilchen diese Ebene von links nach rechts durchtritt, als von rechts nach links. Ganz einfach, weil links viele sind, rechts aber gar keins. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir einen Teilchendurchtritt durch diese imaginäre Mittelebene von links nach rechts erleben werden, ist relativ hoch, von rechts nach links ist sie null. Auf diese Art und Weise kommt es also nach und nach dazu, dass Teilchen von der linken in die rechte Hälfte sich bewegen. Dadurch nimmt die Anzahl Teilchen in der rechten Systemhälfte zu und das heißt, mit fortschreitender Zeit steigt auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jetzt auch mal eins von rechts nach links die Mittelebene durchtritt. Nach wie vor ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass eins von links nach rechts die Mittelebene durchtritt, höher, weil da immer noch mehr sind als rechts. So kommt es also auch weiterhin netto zu einem Links-nach-Rechts-Fluss der Teilchen, der jetzt aber in seinem Ausmaß mit der Zeit abnimmt, weil es jetzt mit der Zeit auch immer mehr Durchtritte von rechts nach links gibt. Dieser Prozess führt uns letzten Endes in einen Gleichgewichtszustand, in dem die Konzentration der Teilchen in der linken und der rechten Systemhälfte gleich ist. Immer noch treten dann Teilchen spontan durch die Mittelebene hindurch, aber jetzt pro Zeit gleich viele von links nach rechts wie von rechts nach links. Für den in Abbildung 1.22b gezeigten analogen Fall des Wärmetransports können wir ein völlig analoges Argument führen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit macht uns eine Aussage darüber, in welche Richtung ein Prozess freiwillig abläuft. Die ungerichtete Teilchenbewegung ist letzten Endes verantwortlich dafür, dass Materie und Energie sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gleichmäßig verteilt, aber mit einer sozusagen Nullwahrscheinlichkeit spontan aufräumt. Dieser umgekehrte Prozess des sich spontanen Sortierens der Materie, der ist nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Wir werden das ganz zum Ende dieser Lehreinheit auch nochmal für ein konkretes Beispiel durchrechnen. Basierend auf diesem Wahrscheinlichkeitsfundament macht uns die Entropie damit eine ganz klare Aussage darüber, welche Richtung von Prozessen freiwillig ist. Das kann so weit getrieben werden, dass über die Entropie in der Physik sogar die Richtung der Zeit definiert wird. In der Physik ist die Richtung der Zeit definiert als die Richtung, in der Prozesse freiwillig ablaufen. Sie können sich das durch eine Alltagsanalogie klar machen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein aufgeräumtes System. Also Sie haben ein Glas mit zwei Flüssigkeiten, eine gefärbte und eine farblose, und die haben Sie ganz vorsichtig übereinander geschichtet, sodass eine scharfe Grenze zwischen beiden erkennbar ist. Wenn Sie jetzt eine Videokamera vor dieses Glas stellen und die laufen lassen, dann werden Sie im Laufe des Films sehen, wie sich das spontan durchmischt. Also wie sich diese Grenze immer mehr verschmiert und die gefärbte und die farblose Flüssigkeit sich vollständig vermischen. Und irgendwann in einem Gleichgewichtszustand passiert dann scheinbar nichts mehr. Das System hat eine gleichmäßige Färbung angenommen, die ein Mittelwert aus den zuvor getrennten Färbungen ist. Wenn Sie diesen Videoclip jetzt jemanden zeigen und rückwärts ablaufen lassen, also dass das homogen gefärbte System sich spontan separiert in eine gefärbte und eine ungefärbte Hälfte, werden alle Zuschauer sofort sehen, dass das Video falsch rum abläuft. Dass also die Zeit verdreht ist, weil wir wissen, in welche Richtung Prozesse freiwillig ablaufen. Quantifiziert haben wir es heute über die Entropie. Und das heißt, wir können diese Größe für was noch Fundamentelleres benutzen, nämlich für die Definition der Richtung der Zeit. Und genau das wird in der Physik getan. Schauen wir uns die Sache doch jetzt mal ein bisschen quantitativ an. Wir wissen ja, wie die Entropie definiert ist. Delta S ist gleich Q durch T, im reversiblen Fall streng genommen. Und lassen Sie uns das doch jetzt mal berechnen für diese beiden in Abbildung 1.22 gezeigten Fälle. Also für den Fall eines Materietransports und für den Fall eines Wärmetransports. Für den Materietransport schauen wir uns mal die isotherme Expansion eines idealen Gases an. Von einem Ausgangsvolumen VA, steht für V-Anfang, hin zu einem Endvolumen VE. In Gleichung 129 ist Ihnen das durchbilanziert. Wir wissen bereits aus den vorherigen Lerneinheiten, dass für eine solche isotherme Expansion eines idealen Gases die Änderung der inneren Energie 0 ist. Das heißt, Delta U, das sich ja als W plus Q definiert, ist gleich 0. Das bedeutet, Q ist gleich minus W. Und wir wissen, dass W minus P Delta V ist. Das heißt, Q ist gleich plus P Delta V. Wir wissen auch, wie wir das zu berechnen haben, nämlich über das Integral von P dV in den Grenzen V Anfang bis V Ende. Substituieren wir P in diesem Integral durch die ideale Gasgleichung, wird daraus das Integral von nRT 1 durch VdV. von V Anfang bis V Ende. Die Parameter nRT in diesem Integral sind konstant, die können wir vor das Integral ziehen. Wir haben also das Integral 1 durch V dv zu lösen. Das kennen wir schon, Integrale dieses Typs haben wir jetzt schon ein paar Mal gelöst in unserer Vorlesung. Die Stammfunktion ist der Logarithmus. Und wenn wir jetzt die Integrationsgrenzen VA und VE dann noch einsetzen, dann wird daraus nRT ln von VE durch VA. Da die Entropie Delta S jetzt nichts anderes ist als Q durch T, müssen wir da einfach das T rausdividieren und dann haben wir Delta S ist gleich nR ln von VE durch VA. Das ist Gleichung 130 in unserem Skript. Und an dieser Gleichung können wir uns klar machen, wenn VE größer als VA ist, also wenn die Expansion von einem kleinen in ein größeres Volumen erfolgt, von der wir ja schon intuitiv wissen, dass das ein freiwilliger Prozess ist, dann wird Delta S nach Gleichung 130 ein positiver Wert sein. Denn wenn VE größer VA ist, dann ist der Bruch VE durch VA größer 1 und der Logarithmus von der Zahl größer 1 ist was Positives. Das heißt, völlig im Einklang mit dem, was wir bisher dargelegt haben, erhöht sich die Entropie bei diesem freiwilligen, spontanen Prozess. Umgekehrt, wenn VE kleiner als VA ist, also der Fall, bei der die Expansion in Anführungszeichen von einem großen in ein kleines Volumen erfolgen soll, ist dann ja gar keine Expansion, das ist ja im Gegenteil eine Kontraktion, von dem wir wissen, dass das nicht spontan freiwillig stattfindet, zieht ein Verhältnis VE durch VA kleiner 1 nach sich und der Logarithmus von einem Argument kleiner 1 ist was Negatives. Das heißt, Delta S ist dann kleiner 0. Und wiederum völlig im Einklang mit dem, was wir bisher dargelegt haben, denotiert uns das einen nicht spontanen Prozess. Ein anderes Beispiel, das wir hier diskutieren können, ist das Beispiel der Wärmeübertragung. Wir betrachten einen Wärmeübertragungsprozess von einem heißen auf einen kalten Körper. Das ist in den Gleichungen 131 im Skript bilanziert. Wir können sagen, dass die Entropieänderung in dem heißen Körper, den wir mit dem Index H denotieren, Q durch TH ist, während die Entropieänderung in dem kalten Körper, den wir mit dem Index K denotieren, Q durch TK ist. Die Gesamtentropieänderung ist das eine minus das andere, also Q durch TK minus Q durch TH. Das Q können wir auch ausklammern, dann ist das Q mal in Klammern 1 durch TK minus 1 durch TH. Wiederum können wir uns anhand dieses Ergebnisses unser konzeptuelles Verständnis vergegenwärtigen. Für den Fall, dass TH größer TK ist, das ist der freiwillige Prozess, wo Wärme spontan von einem heißen zu einem kalten Körper übergeht, wird dieser Ausdruck gemäß Gleichung 131 größer 0 sein. Und genau das denotiert uns ja einen spontan freiwilligen Vorgang, Delta S größer 0. Umgekehrt, wenn TH kleiner TK ist, wird aus dem Ausdruck gemäß Gleichung 131 was Negatives, Delta S kleiner 0. Und wir wissen, das denotiert uns einen nicht spontanen Vorgang. Macht auch Sinn, es gibt keinen spontanen Wärmefluss von kalt zu heiß. Interessant ist noch der Fall, wenn TH gleich TK ist. Dann kommt nämlich gemäß Gleichung 131 für Delta S gleich 0 raus. Und das denotiert uns ein Gleichgewicht, hier konkret ein thermisches Gleichgewicht. Und auch das ist im Einklang mit unserem bisherigen Verständnis. Haben wir zwei Körper vorliegen, die die gleiche Temperatur haben, dann sind die in der Tat im thermischen Gleichgewicht. Wie wir das schon von der Zustandsgröße U, also innere Energie, kennen, haben wir eben gerade die Zustandsgröße S, Entropie, immer nur in Änderungen diskutiert. Können wir eigentlich Absolutwerte dafür angeben? Ja, das können wir, aber dafür brauchen wir die statistische Thermodynamik. Das haben wir ja in der vorigen Lerneinheit schon mal gesehen, dass uns die chemische Thermodynamik grundsätzlich keine Absolutwerte für thermodynamische Zustandsfunktionen liefern kann. Das kann uns nur die Statistik, weil wir dafür die Energiewerte der Moleküle auf Quantenebene brauchen, also die Quantenmechanik, und uns die dann in makroskopische Größen, wie beispielsweise innere Energie oder eben Entropie, übersetzen. Und das Werkzeug, das das leistet, ist die statistische Thermodynamik. Wir können aber eine Aussage treffen, nämlich über die Entropie am absoluten Nullpunkt. Hierüber macht uns der dritte Hauptsatz der Thermodynamik, auch Nernstsches Wärmetheorem genannt, eine Aussage. Der besagt, die Entropie einer idealen kristallinen reinen Substanz am absoluten Nullpunkt beträgt 0 Joule pro Kelvin. Auch hierfür brauchen wir zur Begründung die Quantenmechanik, aus dem gleichen Grund, den wir gerade angedeutet haben. Das ist ja letzten Endes auch ein Absolutwert, der uns hier interessiert, und die kriegen wir eben nur aus der Quantenmechanik plus statistische Thermodynamik. Kurzer Vorgriff, was wir hier konkret brauchen, ist die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität. Wir wollen und können auch gar nicht das an dieser Stelle näher begründen, sondern nehmen es einfach als gegeben hin. Ich kann Ihnen aber schon mal einen kleinen Ausblick geben. In der nächsten Lerneinheit werden wir noch einen anderen Blickwinkel auf diesen dritten Hauptsatz, also das Nernstsche Wärmetheorem, kennenlernen. Und dabei wird uns auch noch mal ganz grundsätzlich gezeigt werden, dass wir diesen absoluten Nullpunkt sowieso nicht erreichen können. Obwohl wir hier also keine Absolutwerte der Entropie plausibel herleiten können, wollen wir uns trotzdem mal an einem Beispiel ein paar Absolutwerte anschauen. Das ist Ihnen in Abbildung 1.23 im Skript gezeigt. Was wir hier sehen, ist die Entropie als Funktion der Temperatur für Salzsäure, also HCl. Wir sehen in der Tat, am Punkt 0 Kelvin ist die Entropie 0. Und wenn wir die Temperatur dann steigern, steigt sie linear an. Mehr Temperatur, also stärkere Teilchenbewegung im System, erhöht also den Unordnungszustand. Bei 159 Kelvin kommt es zu einem Sprung in der Entropie, weil es hier zu einem Phasenübergang kommt. Die Salzsäure geht vom festen in den flüssigen Zustand über. Dabei haben wir jetzt ein ziemliches Ausmaß an zusätzlicher Unordnung im System, denn bei diesem Phasenübergang von fest nach flüssig verliert das System seine kristalline Fernordnung und hat nur noch eine liquide Nahordnung übrig. Und das macht sich eben im Sprung in der Entropie bemerkbar. Wenn wir die Temperatur weiter erhöhen, dann erhöht sich dann weiter die Entropie linear, weil jetzt einfach durch das Hinzukommen von mehr Teilchenbewegung der Unordnungszustand weiter steigt. Und es kommt zu einem zweiten, diesmal noch betonteren Sprung in der Entropie beim nächsten Phasenübergangspunkt. Beim Phasenübergang von der flüssigen in die gasförmige Phase. Hier haben wir es wieder mit einem Verlust an Ordnung im System zu tun und der ist diesmal ganz massiv. Denn das System geht jetzt von einem nahegeordneten Flüssigkeitszustand in einen gar nicht mehr geordneten Gaszustand über. Diese Höhe des Übergangs, die hier in dem Beispiel 85 Joule pro Mol pro Kelvin beträgt, ist übrigens für viele Stoffe identisch. Ursache ist dafür, dass eben der Ordnungszustand in der flüssigen Phase oft ähnlich ist und dass demgemäß die Änderung des Ordnungszustandes vom Übergang von der flüssigen in die gasförmige Phase auch ähnlich ist. Dieses Prinzip wird als Pictet-Trouton-Regel referenziert. Es gibt eine sehr prominente Ausnahme, Wasser. Dieser Stoff ist sowieso meistens eine Ausnahme in der Thermodynamik. Hier ist die Verdampfungsentropie sogar noch höher, denn die Flüssigkeit hat nicht nur eine Nahordnung, sondern auch noch so ein bisschen so eine Art Fernordnung. Dadurch, dass durch Wasserstoffbrückenbindungen verknüpfte Cluster von Wassermolekülen vorliegen. Die sind zwar nicht so ordentlich wie im kristallinen Zustand, aber es geht in so eine Richtung. Und wenn dieser Ordnungszustand verloren geht, dann ist das eine ganz massive Zunahme der Unordnung, mehr als diese 85 Joule pro Mol pro Kelvin gemäß der Pictet-Trouton-Regel. Mit den Absolutwerten der Entropie, wie wir sie beispielsweise gerade für das Beispiel HCl diskutiert haben, ist es möglich, Standardwerte zu tabellieren. Ähnlich wie die Standardwerte für die Reaktionsenthalpie, die wir in der letzten Lerneinheit kennengelernt haben, können wir Standardwerte für die Entropie definieren. Als Standardentropie oder molare Standardentropie eines Stoffes definieren wir die Entropie eines Mols dieser Substanz bei Normalbedingungen, also sprich 10 hoch 5 Pascal und 25 Grad Celsius, respektive 298 Kelvin. In einer Art Analogon zum Satz von Hess können wir überdies Standardreaktionsentropien definieren. Das ist in den Gleichungen 132 im Skript dargelegt. Wir definieren die Standardreaktionsentropie als die Summe aller Standardentropien der Produkte minus die Summe aller Standardentropien der Edukte bei Standardbedingungen. Diese Standardreaktionsentropien sind ein immens wichtiges Werkzeug für die Thermochemie. Denn gemeinsam mit den Standardreaktionsenthalpien, die wir aus der letzten Lerneinheit kennen, erlauben sie uns abzuschätzen, ob Reaktionen freiwillig ablaufen werden. Wir haben in der letzten Lerneinheit schon gelernt, dass eine negative Standardreaktionsenthalpie grundsätzlich günstig ist. In der heutigen Lerneinheit haben wir gelernt, dass eine positive Entropieänderung und demnach auch eine positive Standardreaktionsentropie grundsätzlich günstig ist. Das heißt, wir können schon mal festhalten, haben wir es bei einer Reaktion mit dem Fall zu tun, dass beides erfüllt ist, also dass Delta RH kleiner 0 und Delta RS größer 0 ist, dann wird die auf jeden Fall freiwillig ablaufen, weil sie beide Kriterien erfüllt. Umgekehrt können wir sagen, haben wir es mit einer Reaktion zu tun, die beides nicht erfüllt, also die Delta RH größer 0 hat und Delta RS kleiner 0, dann wird diese Reaktion auf keinen Fall freiwillig ablaufen, weil sie beide Kriterien nicht erfüllt. Bei den Mischformen, dass das eine erfüllt und das andere unerfüllt ist, hängt es von der Temperatur ab. Wir werden diesen Zusammenhang in der übernächsten Lerneinheit noch ganz genau kennenlernen. Jetzt haben wir viel über die Entropie gesagt, wir haben auch schon gesagt, wo wir Werte für sie herbekommen, nämlich durch Berechnung aus statistischer Thermodynamik. Kann man die eigentlich auch messen? Ja, selbstverständlich, das können wir. Das Experiment, das uns das liefert, ist die Kalorimetrie. In Gleichung 133 und 134 im Skript ist Ihnen mal dargestellt, wie wir Entropieänderungen für die Fälle V-Konstant und P-Konstant messtechnisch ermitteln können. Die Definition der Entropie ist ja Q durch T, also sprich die Definition einer infinitesimal kleinen Änderung dS ist Delta Q durch T. Delta jetzt übrigens wieder so ein kleines gekringeltes Delta. Und für Q wissen wir schon, dass das CV bzw. CP dT ist. Das heißt, durch Integration kriegen wir raus, dass Delta S das Integral über CV respektive CP durch T dT ist. Was wir also tun müssen, wenn wir die Entropie bestimmen wollen, ist, wir müssen temperaturabhängig die Wärmekapazität ermitteln in Kalorimetrie-Experimenten. Und in einem Diagramm diese Wärmekapazität normiert auf die Temperatur gegen die Temperatur auftragen. Da Da kommt ein Datensatz raus und die Fläche unter diesem Datensatz bis hin zu einer uns interessierenden Temperatur T ist die Entropie bei dieser Temperatur T. Ich möchte zum großen Finale dieser Lerneinheit nochmal auf den Zusammenhang zwischen Entropie und Wahrscheinlichkeit zurückkommen. Wir haben uns ja vorhin schon klar gemacht, dass und warum Materie sich spontan in einem System gleichmäßig verteilt. Das war Ihnen in Abbildung 1.22a visualisiert. Im Skript ist es noch ein zweites Mal in Abbildung 1.25 visualisiert, dass Sie das nochmal direkt vor Augen haben an dieser Stelle. Ein System, in dem sich Materie nur in einer Hälfte befindet, wird spontan in einen Zustand übergehen, in dem sich die Materie überall befindet. Ganz einfach, weil sich jedes einzelne Teilchen per se ungerichtet bewegt und dadurch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es pro Zeiteinheit zu einem Nettofluss von hoher zu niedriger Konzentration kommen wird, höher ist als umgekehrt. Wir können das ja mal für ein konkretes Beispiel durchrechnen. Wenn wir auf das System mit den zwei Zuständen in Abbildung 1.25 schauen, dann können wir uns mal fragen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit für ein einzelnes Teilchen in der, sagen wir, linken Hälfte sich zu befinden? Na, die ist 1/2. Das Teilchen kann sich grundsätzlich überall im System befinden, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es in diesem Moment in der linken Hälfte des Systems antreffen, ist 50-50, also 1/2. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nicht nur ein Teilchen, sondern n Teilchen alle gleichzeitig in der linken Hälfte sind, ist 1/2 hoch n. Kurz, um Ihnen hier einen Zahlenwert zu veranschaulichen, wenn wir das mal durchrechnen für, sagen wir, 50 Teilchen, also das ist ja quasi immer noch fast nichts, normalerweise reden wir über ein Molteilchen, hier reden wir jetzt nur über 50, aber schon mit nur 50 Teilchen ist diese Wahrscheinlichkeit 1/2 hoch 50 in der Größenordnung 10 hoch minus 15, also quasi 0 und das schon für nur 50 Teilchen. Für ein Molteilchen ist das noch viel geringer. Allgemein ist ein Wahrscheinlichkeitsansatz dafür, dass sich n Gasmoleküle alle nur in einem Teilvolumen V1 eines größeren Ganzen V2 aufhalten, in Gleichung 135 ausgedrückt. Die Wahrscheinlichkeit ist V1 durch V2 hoch n. Wir können diese Gleichung durch Anwendung des Logarithmus auch umstellen hin zu ln der Wahrscheinlichkeit, ist n mal ln V1 durch V2. N, das hier übrigens mit einem Großbuchstaben geschrieben ist, ist die Anzahl der Teilchen. Und wenn wir das als molare Größe ausdrücken wollen, dann können wir dafür auch klein n mal na schreiben. Klein n ist jetzt die Anzahl der Teilchen in der Einheit Mol, na ist die Avogadro-Konstante. Das ist jetzt ja ein Formelausdruck, der sehr ähnlich zu dem ist, den wir in Gleichung 130 schon kennengelernt haben. Demgemäß S gleich n mal r ln V2 durch V1 war bei der Gasexpansion respektive Kontraktion. Wenn wir das jetzt also damit in Bezug bringen, dann können wir sagen S ist gleich n mal r ln V durch n mal na. Da kürzt sich das klein n jetzt raus. Und die Gaskonstante R durch die Avogadro-Konstante A gibt uns eine andere fundamentelle Konstante, nämlich die Boltzmann-Konstante KB. Das heißt, was da rauskommt, ist S ist gleich KB mal LNW. Gleichung 136 im Skript. Das ist eine der fundamentalsten Formeln der ganzen statistischen Physik. Die wird Boltzmann-Formel genannt. Mit dieser Formel wird die makroskopische Größe Entropie direkt mit einer mikroskopischen Wahrscheinlichkeitsaussage verknüpft. Auch das führt uns jetzt eigentlich schon ins Teilgebiet der statistischen Thermodynamik. Ich möchte es mal kurz in einer Minute versuchen zu erklären. In der statistischen Thermodynamik unterscheiden wir grundsätzlich zwischen Mikrozuständen und Makrozuständen. Makrozustände sind, wie der Name das nahelegt, der makroskopische Zustand eines Systems, also das, was wir die ganze Zeit in unserer Vorlesung beschreiben. Der Zustand eines Systems im Hinblick auf, wie ist dessen Temperatur, dessen Druck, dessen Volumen und dessen innere Energie beispielsweise. Mikrozustände sind jetzt die mikroskopischen Konfigurationen von Teilchen in diesem System. Also welche Teilchen bevölkern welche quantenmechanischen Energieniveaus im System? Einige dieser Mikrozustände unterscheiden sich jetzt zwar insofern, als dass unterschiedliche Teilchen unterschiedliche Energieniveaus bevölkern, aber in Summe geben die den gleichen Makrozustand wieder, nämlich eine gleiche Gesamtenergie des Systems. Wir können uns das analogisieren anhand des Würfelspiels. Wenn wir beispielsweise mit zwei Würfeln würfeln und uns für die Summenaugenzahl interessieren, dann kennen Sie vielleicht, da kommt so eine Gauss-Verteilung bei raus. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit haben wir eine Summenaugenzahl von 2, weil nur eine einzige Würfelkombination uns das liefert. Mit einer genauso geringen Wahrscheinlichkeit haben wir eine Summenaugenzahl von 12, weil uns das wieder nur eine einzige Würfelkombination liefert. Und mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit haben wir eine Summenaugenzahl von 7, weil uns das eine ganze Menge von Würfelkombinationen liefert. Diese ganzen Würfelkombinationen sind die Mikrozustände, die alle den Makrozustand Augenzahlsumme 7 realisieren. In der Boltzmann-Formel 136 ist jetzt genau das ausgedrückt. Das W ist die Anzahl Mikrozustände für einen bestimmten Makrozustand. Wenn das groß ist, wenn also viele Mikrozustände einen Makrozustand realisieren, hat der eine hohe Entropie. Umgekehrt, wenn das klein ist, wenn also nur wenige Mikrozustände einen Makrozustand realisieren, hat der eine geringe Entropie. Wir haben heute gesehen, dass die Entropie bei spontanen Vorgängen stets zunimmt. Das heißt, Systeme gehen stets von Makrozuständen, die nur durch wenige Mikrozustände realisiert sind, über hin zu Makrozuständen, die durch viele Mikrozustände realisiert sind. Ersteres sind aufgeräumte, also ordentliche Zustände. Letzteres sind unaufgeräumte, also unordentliche Zustände. Wir können wieder den Analogieschluss zu unserem Schreibtisch machen. Für einen bestimmten aufgeräumten Zustand, wo also die Stifte jetzt da liegen, das Papier da liegt, der Locher da liegt und die Computertastatur da liegt, gibt es nur eine Mikrokonformation, nämlich, dass das jeweils alles an seinem Platz ist. Für den unaufgeräumten Zustand, wo alles durcheinander ist, gibt es viele Mikrokombinationen. Die Stifte können hier liegen und das Papier da oder das Papier kann dort liegen und die Stifte hier, beides stellt den Gesamtzustand, das ist unordentlich, dar. Diese Boltzmann-Formel, S ist gleich K mal LNW, ist übrigens auf Boltzmanns Grabstein auf dem Wiener Zentralfriedhof eingraviert. Da übrigens in der Notation K mal Log W. Warum ist das so? Dazu kommt hier eine tragische Geschichte. Boltzmann sah in dieser Erkenntnis Evidenz für den Wärmetod des Universums. Da liegt folgende Gedankenlinie zugrunde. Wenn die Entropie des Universums stets zunimmt nach zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, wenn also alle Prozesse im Universum, die freiwillig ablaufen, zu einer Zunahme der Entropie des Universums führt, also zu einer gleichmäßigeren, unordentlicheren Verteilung von Materie und Energie, dann wird das Universum zwangsweise irgendwann an einen Zustand kommen, bei dem es sein Entropie-Maximum erreicht hat, also bei dem alle Materie im Universum und alle Energie im Universum völlig gleichmäßig unordentlich verteilt ist. Ab dann können aber gar keine Prozesse mehr stattfinden. Konkret kann dann auch kein Leben mehr stattfinden. Dazu eine kurze Fußnote. Wie ist überhaupt die Existenz von Leben in Einklang zu bringen mit diesem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik? Lebende Systeme zeichnen sich doch durch genau das Gegenteil aus. Die bestehen ja aus sehr hochgeordneten Strukturen. Schauen Sie sich mal eine Zellmembran beispielsweise an, was für ein hochgeordneter Materiezustand das ist. Wie geht denn das überhaupt? Das geht deshalb, weil in lebenden Systemen durch Abgrenzung von der Umgebung, durch Kompartmentalisierung, beispielsweise in Zellen, lokal hohe Ordnungszustände aufrechterhalten werden können durch Zufuhr von Arbeit, die aus chemischer Energie stammt. Dafür sind Stoffwechselprozesse zuständig. Lebende Systeme leisten also ständig biochemische Arbeit gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Sie befinden sich damit stets abseits des thermodynamischen Gleichgewichts und relaxieren in selbiges erst nach ihrem Tod. Damit sie das tun können, müssen sie auf eine Energiequelle zurückgreifen und das sind hochenergetische Verbindungen, die sie verstoffwechseln, also sprich Nahrung. Nach Boltzmanns Gedankenlinie über den Wärmetod des Universums gibt's das irgendwann nicht mehr, weil sich alle Materie und alle Energie im Universum, auch die, die in solchen hochenergetischen chemischen Verbindungen gespeichert ist, randomisiert hat. Und dann hat das Leben keine Triebkraft mehr und kann nicht mehr stattfinden. Boltzmann sah darin also das Ende aller Dinge. Diese Sicht bedrohte stark das Weltbild des 19. Jahrhunderts, in dem Boltzmann agiert hat, und führte zu sehr scharfer Kritik an seinen Erkenntnissen, an seinen Theorien und an seiner Person. Dies trieb ihn letzten Endes in den Suizid. Und deshalb ist die Boltzmann-Formel S ist gleich K mal LNW, oder genau genommen in der Alternativnotation S ist gleich K mal Log W, auf seinem Grabstein geschrieben. Für Boltzmann bedeutete dies das Ende aller Dinge. Die große Tragik besteht nun darin, dass es zunächst erstmal sein eigenes Ende bedeutet hat. Damit Sie jetzt nicht völlig beunruhigt sind, kann ich Sie beruhigen. Der Wärmetod des Universums nach Boltzmann wird nicht eintreten, denn wir müssen eine Besonderheit der Gravitationswechselwirkung berücksichtigen. Die Gravitationswechselwirkung im Universum erzeugt eine Instabilität, die bewirkt, dass gravitierende Systeme sich spontan aufheizen. Genau so entstehen im Universum Nebel, Sterne, Sonnensysteme und Galaxien. Und diesen Mechanismus hatte Boltzmann nicht erkannt, was er gar nicht konnte, weil die zugrundliegende Physik damals noch nicht bekannt war, als er postulierte, dass das Universum seinem Wärmetod entgegenstrebe. Fußnote, in diesem Zustand, in dem alle Materie und Energie im Universum gleichmäßig verteilt ist, den hatte das Universum in der Tat schon. Ungefähr 300.000 Jahre nach dem Urknall. Aus diesem Zustand heraus entwickelten sich jedoch durch die Gravitationswechselwirkung Galaxien, Sterne, Planetensysteme bis hin zu unserer Erde. Wir können damit also die beruhigende Erkenntnis festhalten, dass der Wärmetod des Universums nicht das Ende aller Dinge sein wird. Ich persönlich sehe für unseren Planeten allerdings ein anderes bedrohliches Szenario für das Ende aller Dinge, nämlich den Klimawandel, in dem sich der Planet im Moment befindet. Ich habe das ja in vorherigen Lerneinheiten schon ein paar Mal angesprochen. Sie hören da sicherlich auch schon raus, dass mir das Thema wichtig ist. Ich möchte auch an dieser Stelle, wo es auch gerade passt, noch eine Anmerkung dazu machen. Es gibt ja so einen Ansatz, dem Klimawandel zu begegnen durch sogenanntes Geoengineering. Eine Idee, die immer in den Raum geworfen wird, ist, dass man ja, wenn das zu kritisch wird mit dem CO2 in der Atmosphäre, das auch wieder da raussaugen kann. Also dass technische Prozesse entwickelt werden, die CO2 aus der gasförmigen Atmosphäre ad- oder absorbieren und dann in irgendeine deponierbare Form bringen. Nach der heutigen Lerneinheit können wir schon erkennen, was für ein großer Schwachsinn das ist. Denn wir haben ja in unserer Lerneinheit an mehreren Stellen gesehen, dass es viel, viel, viel wahrscheinlicher ist, dass Materie sich gleichmäßig in einem Bereich verteilt, den wir ihr zur Verfügung stellen, als umgekehrt, dass sie sich spontan in einen Teilraum zurückzieht. Wir reden hier über das Klimagas CO2. Das liegt in der Atmosphäre auf eine Konzentration von 400 ppm verdünnt vor. Um das auf diese Konzentration verdünnte Gas jetzt aus der Atmosphäre heraus zu absorbieren, müssen wir also eine immense Arbeit gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik leisten, nachdem das Gas das gerade nicht tun will, sondern im Gegenteil sich gleichmäßig verteilen möchte. Diese nötige Arbeit muss irgendwo herkommen, dafür brauchen wir auch wieder Energie. Und das muss ja eine nachhaltige Energie sein, wenn wir nicht das Problem lösen wollen und dabei ein neues Problem erzeugen. Wenn Sie diese Gedankenkette weiterführen, dann kommen Sie drauf, es ist viel, 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 viel einfacher, pragmatischer, logischer und wirtschaftlicher, das CO2 gar nicht erst in die Atmosphäre zu entlassen, als später zu probieren, es wieder rauszufischen. Damit sind wir am Ende der heutigen Lerneinheit angelangt. Wir haben heute eine der schillerndsten Funktionen der ganzen physikalischen Chemie, ich würde sogar sagen der ganzen Chemie und der ganzen Physik kennengelernt, die Entropie. Ich möchte diese Stunde schließen, indem ich nochmal versuche, Ihnen so in einem Satz die Bedeutung der Entropie klarzumachen. Im Laufe der heutigen Lerneinheit sind wir ja schon an ein paar Stellen über diese oft verwendete Alltagskonnotation gestoßen, dass Entropie ein Maß für die Unordnung ist. Wir haben dem zum Schluss der Lerneinheit auch schon eine korrekte statistisch-mechanische Bedeutung an die Seite gestellt, dass Entropie ein Maß für die Anzahl Mikrozustände ist, die einen bestimmten Makrozustand realisieren. Ich selber mag sehr gerne noch eine andere Bedeutung der Entropie, nämlich dass Entropie ein Maß für Freiheit ist. Diese statistisch-mechanische Bedingung, dass ein Makrozustand durch viele Mikrozustände realisiert wird, bedeutet nichts anderes, als dass ich eine große Freiheit habe, diesen Zustand zu realisieren. Wohingegen das Umgekehrte, die Realisierung eines bestimmten Makrozustandes durch nur wenige Mikrozustände, ein geringes Ausmaß an Freiheit widerspiegelt, diesen Zustand zu realisieren. Entropie ist demgemäß ein Maß für die Freiheit. Zum Eingang der Stunde hatte ich das Buch von Hubert Motschmann referenziert, demgemäß der erste Hauptsatz der Thermodynamik und seine zentrale Größe Energie ein Buchhalter ist, der entscheidet, ob ein Prozess überhaupt möglich ist. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik und die darin vorkommende Entropie ist also sowas wie ein Chef oder eine Chefin, muss man ja sagen, ist ja die Entropie, die aus allen grundsätzlich möglichen Prozessen, die der Buchhalter oder die Buchhalterin erstmal als möglich klassifiziert hat, die auswählt, die dann auch spontan ablaufen werden. Entropie ist damit wirklich die wichtigste Größe der Thermodynamik, vielleicht sogar der ganzen physikalischen Chemie oder der ganzen Physik und der ganzen Chemie. Das heißt, wenn wir beides Letztgesagte zusammennehmen, dann ist die Entropie sowohl ein Maß für die Freiheit als auch eine Entscheidungsinstanz. Das ist doch toll. Demgemäß wird Freiheit zum Regulativ. Spätestens jetzt, würde ich sagen, sind wir in der Philosophie angelangt. Und die Entropie ist in der Tat prädestiniert dafür. Lassen Sie sich doch mal drauf ein. Ich möchte die heutige Lerneinheit schließen mit einem Zitat, das von Claude Shannon stammt. Das ist der Mathematiker, den wir aus unserer dritten Lerneinheit schon kennen, der den ersten Schachspielalgorithmus vorgestellt hat und dazu gesagt hat, das ist wahrscheinlich für nichts gut. Letzten Endes war das quasi der Grundstein der ganzen Computerspielindustrie. Shannon ermutigt uns, über Entropie zu sprechen, indem er sagt, niemand weiß, was Entropie eigentlich ist, sodass sie in einer Diskussion immer im Vorteil sind.